So, liebe Freundinnen und Freunde, Anwesende und die, die später noch nach dazukommen oder nachhören werden. Diese Woche haben wir Parashat Kitetze und am Anfang der Parasha gibt es so, letzte Woche haben wir schon zu unserem Shiur zu Parashat Shoftim betont, dass der Ausdruck Kitetze la Milchama, wenn du in den Krieg ziehst, dass wir das schon in Parashat Shoftim kennen. Allerdings ist es, wenn es zum zweiten Mal vorkommt, der Anfang einer Parasha, nämlich der Anfang unserer Parasha. Kitetzela Milchama al Uivecha, wenn du in den Krieg ziehst. In Parashat Shoftim lernen wir die Gesetze, wie das Heer sich vor dem Front vorzubereiten hat. Wer sich befreien kann von einer Rolle direkt am Front und wie die Halacha das dann auslegt, dass diese Menschen dann für die Hintergarde zuständig werden, für die Logistik und vieles andere, das nötig ist, damit das Heer erfolgreich ist. Aber das sind die Gesetze für, sagen wir mal, für die Allgemeinheit. Diese Woche haben wir was anderes. Oh, diese Woche haben wir was anderes. Nämlich, wie sich eine Einzelperson benehmen kann. Und es wird sein, du siehst im Heer, also nicht im Heer, du siehst dort eine schöne Frau. Und das ist es. Und du möchtest sie gerne haben. Du möchtest mit ihr Verkehr haben. Du möchtest sie heiraten. Dann sagt die Tora, dass du ist natürlich ein Mann, selbstverständlich in diesem Fall, aber ist auch typischerweise schon, wenn schon, wie Krieg geführt wurde, während viele Jahrtausende, also entspricht es eigentlich der menschlichen Erfahrung. Das ist die erste Halacha, die erste Parashia, der erste Textblock. Der nächste Textblock wird uns heute insbesondere beschäftigen. Kitiyena le'ish shteinashim, wenn ein Mann zwei Frauen hat. Denn nach dem biblischen Modell ist es erlaubt, um mehr als eine Frau zu heiraten. Eine Frau kann nur einen Mann heiraten. Ein Mann kann nach dem biblischen Modell mehr als eine Frau heiraten. Es gibt da verschiedene Gründe dafür. Es gibt einen Grund, der häufig nicht so betrachtet wird, aber insgesamt in der, sagen wir mal, weltweit anthropologisch in allen Kulturen gibt es sehr, sehr wenig, die wenigsten Kulturen, wo eine Frau mehr als einen Mann haben kann. Es gibt so etwas irgendwo in der Nähe von Tibet, ja, so irgendwo in der Mongolei. Aber das ist eine totale Ausnahme. Aber es gibt verschiedene Kulturen, wo Männer je mehr als eine Frau haben können dürfen. Und es ist zum Teil eigentlich biologisch bedingt. Denn eine Frau kann nicht gleichzeitig mit Kindern von zwei verschiedenen Männern schwanger sein. Aber ein Mann kann, mehrere Frauen können gleichzeitig schwanger sein. Das ist eine einfache biologische Gegebenheit, was nicht heißt, dass die Tora sich wünscht, dass Männer mehr als eine Frau nehmen. Und wir haben schon in der Vergangenheit gezeigt, wie eigentlich es eine starke Abneigung dagegen gibt. Rabbeinu Gershon, als er sein Cherem ausgesprochen hat und damit effektiv die Mehrehe verboten hat, hat eigentlich nicht machte nicht etwas Revolutionäres, es war eine evolutionäre Sache. Es gab ohnehin nur die wenigsten, die mit mehr als einer Frau verheiratet waren. Und es war, um eben die schlimmen Fälle von Missbrauch auszuschließen, die noch bleiben konnten, insbesondere wo eigentlich eine Scheidung schlecht läuft, dass Rabbeinu Gershon seine Cheramim, es ist mehr als ein Cherem, ausgesprochen hat. Aber in der Tora ist es möglich, um mehr als eine Frau zu haben. Und hier sagt die Tora, was wird sein, wenn er zwei Frauen hat? Die eine, ha'achat ahuva v'chatznua, die eine liebt er, die andere nicht. Oder sagen wir mal wahrscheinlicher, die eine liebt er, die andere mehr. Ja, und relativ heißt das, Eine ist relativ Ahuwa, die geliebtere, und der andere ist relativ Senua, die weniger geliebtere. Im relativen Sinn heißt es schon gehasst. Und ich kann mir schon wohl vorstellen, dass jemand sich in so einer Beziehung manchmal die Ungeliebte fühlt, auch wenn sie auch geliebt wird, nur nicht so viel wie die andere. Also Kitiana ich, und er wird Kinder haben, von beiden Frauen Kinder haben. Und ja, dann kann er, wenn es die Zeit kommt, um festzulegen, wer was erben wird, dann kann er nicht entscheiden, diese Frau liebt er ja mehr, er möchte von ihrem Kind, das später geboren ist, ein Erstgeborener machen. Das geht nicht. Ja, man muss irgendwie die Rechte jedes Kindes anerkennen. Das ist diese Mitzwa. Also ich zeige das mal ich zeige das mal im Chumash. Share Screen, so. So. Kitiana ich stehen Hashim, ein Mann wird zwei Frauen haben, nachat Ahuva vachatz Noah, vialdulov anim Ahuva vas Noah, vaya ben abchor lasnia, die gehasste oder die weniger geliebte, ihr Kind wird das erstgeborene Kind. Diese Parasha wirft bei uns vielen Fragen auf. Eigentlich ist die Frage die folgende. Was will eigentlich die Tora hier mit Ahuva und Snoa sagen? Sprechen wir jetzt von emotionellen Beziehungen in der Ehe? Ist das die Frage? Wer wen liebt? Soll das Gesetz davon abhängig sein? Das ist so ein bisschen merkwürdig. Und tatsächlich gibt es Maamar Chazal, die sich damit auseinandersetzen. Wenn Sie Rashi anschauen, habe ich das alles abgeschlossen. Also ich sage es mal auswendig, leichter. Wie kann es sein, dass die eine geliebt ist und die andere ist nicht geliebt? Die Tora beschäftigt sich jetzt einfach mit Geisteszustände. Und die Antwort ist, es gibt verschiedene Antworten. Und eine Antwort zum Beispiel, die wir in Chazal finden, ist, Vechi Yesh Ahuva Usnoa Lifnei Makom, was die Medea der Gott liebt alle. Ja, seine Gemara in Masechet Yevamot. Was soll das eigentlich? Und sagt, das ist ein Yalkut Shimoni, Kitiana Ish, sagt er so, Rav Achad ist ein Zitat, die Gemara sagt das eigentlich schöner als im Yalkut Shimoni, aber man kann es hier sehen, Kitiana Ish, Rav Achabar Yaakov Amar, Rav Achabar Yaakov sagt, Chayavim Mitot, Dlot Tafsebo Kiddushin. Was hat das hier zu tun? Sagt Rav Papa hier. Die Frage ist so: es gibt Ehen, die können zustande kommen und Ehen, die nicht zustande kommen können. Ja? Zum Beispiel verbotene Ehen, die zustande kommen können. Ja? Verbietet die Tora, dass eine Frau, die geschieden ist, die einen anderen Mann geheiratet hat und die wieder geschieden ist, dass sie den ersten Mann heiraten soll. Das Verbot ist übrigens nicht nur für die Frau, sondern auch für den Mann. Es ist das gleiche Verbot. Jedenfalls, die Tora äußert das sogar in Funktion des Mannes, wie bei allen Sexualverboten. Das ist ein Lav, ein Isur Lav. Aber es ist so, ein Isur sollte das Paar heiraten, ist es gültig. Es gibt ein Isur Aseh, wenn eine Frau, die verheiratet ist, fremdgegangen ist. Und dann lässt sie sich scheiden. Und sie möchte mit dem Liebhaber, mit dem sie vor ihrer Scheidung geschlafen hatte, den möchte sie jetzt heiraten. Das ist ein Isur Aseh. Das ist von Sotah. Und sollten sie heiraten, ja, das ist verboten, aber es funktioniert. Ein Kohen darf keine geschiedene Frau heiraten. Sollte er sie heiraten, dann funktioniert es. Aber ein Bruder, der versucht, mit seiner Schwester zu heiraten, oder ein Schwager, seine Schwägerin, dann kommt die Ehe nicht einmal zustande. Das ist, was die Gemara hier sagt. Man lernt das von Yevama. Yevama ist eine Ausnahme, wenn eine Yevama mit jemandem schläft, der nicht ihre Yavam ist, also eine Witwe, die ihr Mann hatte keine Kinder und sie hat einen Schwager. Sie soll eigentlich den Schwager heiraten und darf nicht mit einem anderen heiraten, sei es denn, zuerst findet die Zeremonie von Chalitza statt oder es gibt eine der Ausnahmen, wo der Jibum nicht zustande kommen kann. Wenn, sollte sie mit einem Fremden heiraten, dann ist die Ehe ungültig. Und sagt Rav Acha bar Yaakov, sie ist ja nur in Anführungszeichen von der Tora verboten, aber nicht strenger als das. Und dennoch entsteht keine Ehe. Selbstverständlich bei strengeren Fällen, wo der Verkehr zwischen diesen beiden Leuten ein Kapitalverbrechen ist, dass keine Ehe zustande kommt. Das ist der erste Punkt. Sagt die Gemara dann, dann soll es immer so sein, genau wie Yevama, das in Isur Doraita ist, dass dabei keine Ehe entsteht, dann sollen alle anderen Fälle, die ich erwähnt habe, auch nicht zustande kommen können. Amar Rav Papa, sagt Rav Papa, Chayve Lavin, dort wo es ein Torahverbot ist, also lediglich ein Torahverbot, dort steht diesbezüglich, dass eine Ehe entstehen kann. Wo steht das in unserer Parasha, wenn ein Mann zwei Frauen haben wird? Die eine ist geliebt, die andere ist eben nicht geliebt. Jetzt werden wir mal gehasst sagen und sagt Rav Papa, gibt es denn solche Leute vor Gott, die gehasst sind? Wie Jesus nur Alif nehmen kommen? Gibt es Menschen, die von Gott geliebt oder gehasst sind? Gott liebt alle Menschen. Und bezüglich Am Israel, Gott liebt alle Juden. Was heißt dann Ahuva und Snoa? Sagt die Gemara, die von Yalkut Shimoni zitiert wird, El Ahuva, sie ist geliebt in ihre Ehe, das heißt, die Ehe ist eine geliebte Ehe. Snoa heißt Snoa, sie ist gehasst in ihrer Ehe. Was heißt das? Das heißt, dass die Ehe verboten ist. Und hier haben wir also die erste Interpretation. Was will hier die Tora, wenn die Tora sagt, Kitiena, ich stehe in der Schima, Achata, Uwaba, hat zwei Menschen, zwei Frauen haben, die eine geliebt, die andere gehasst. Das bezieht sich nicht auf einen Geisteszustand, sondern auf einen halachischen Zustand. Ja? Dürfen diese zusammen sein, dann ist das eine geliebte Ehe. Und dürfen sie nicht, dann ist es eine gehasste Ehe. Das ist eine sehr überraschende Erläuterung. Warum? Weil das nächste, das die Tora uns sagt, ist folgendes. Weil es wird sein, wie man Chiloet an dem Tag, wenn er seine Kinder vererbt, Eta was er hat, lo yuchale vakeret, dann kann er nicht den Sohn der Geliebten zum Erstgeborenen machen. Achtung, das heißt eigentlich, der Sohn der Nichtgeliebten hat einen halachischen Makel. Er ist aus einer verbotenen Ehe entstanden. Eigentlich gilt dies sogar, wenn er ein Mamse ist. Ja? Das heißt, er kann schreckliche halachische Makel haben und es nimmt seine Rechte als Erstgeborene nicht weg. Das ist sehr extrem. Das ist die erste Erklärung. Es gibt eine andere Erklärung von Rashi, dafür muss ich ein bisschen früher zurückgehen. Bin ich zu weit? Jo. So. Wenn du in den Krieg ziehst gegen deine Feinde, und der liebe Gott wird ihnen deine Hand geben, du wirst Kriegsgefangene machen. Bereiter Bishivya unter den Gefangenen wirst du sehen, Eshet Yefatoar, eine prächtige Frau. Bechashakta war, du wirst sie nach ihr gelüsten, Velakachta lechalisha, du wirst sie nehmen. Ja? Was sollst du dann tun? Dann musst du gewissen Dingen tun. Sie muss trauern, sie muss sich von ihrer Verbindung mit ihrer Familie trennen und eigentlich aufgeben, zurückzukehren. Aber dafür braucht sie Zeit. Sie muss das alles emotionell verkraften. Und willst du sie dann nicht mehr, weil ja, im Loch Hafatzdabau, willst du sie dann nicht mehr, wie Shilachtale Nafschal, lässt sie freigehen, und Machor Lotim Keren Abakas, du darfst sie nicht zu einer Sklavin machen, Lotit Amer Bata Hatashanita, nachdem dass du sie schon unterdrückt hast, darfst du es noch nicht noch ärger machen. Ja, es gibt eine Grenze zu was hier toleriert wird. Samach, Ende von einer Parashia hier sehen wir, ja, das ist die neun Buchstaben Breite, neun Lehrschläge im Sefer Torah. Und dann haben wir Kitianai, sagt Rashi hier, erstens, die Tora hat hier nicht das erlaubt, weil es gut ist, sondern weil es in gewissen Zeiten und Orten unvermeidlich war, dass Menschen sich so benahmen. Und dann hat die Tora das unter einem Gesetz gestellt. Aber was ist da? Im Enaka des Matira, wenn der liebe Gott es nicht erlaubt, wird er sie trotzdem heiraten. Avalim Nas'a, wird er sie aber heiraten, was wird sein? Sofolio wird sie. Er wird sie nicht dauernd lieben. Das ist keine Liebe. Er wird sie hassen. Schneemerachah, wie es direkt nachher heißt, geht sie in alle Ish, Steinashi, Machata, wie Gomer, ja, Gomer und so weiter. Die eine Parasha und die eine Parashia folgt, fließt fort aus der anderen. Wer ist die gehasste Frau? Das ist diese nichtjüdische Frau, die gefangen genommen wurde. Sie war eine Kriegsgefangene. Sie wurde unter solchen Umständen genötigt und gezwungen, mit diesem Mann zu heiraten, ja, dann haben ihre Kinder auch Rechte. Ja, er kann von ihr nicht das erstgeborene Kind wegnehmen. Interessant ist, es gibt ja den Ausdruck en Mikra yotze medepshuto. Auch wenn wir jetzt diese Auslegungen haben, dass die gehasste Frau eine halachisch gehasste Frau ist, das heißt, weil ihre Ehe ist gehasst, weil es nicht erlaubt ist. Oder die gehasste Frau ist diese Yefat Toa, die er zuerst geheiratet hat. Man kann nicht wegnehmen, dass auf dem ersten Blick die Tora sich tatsächlich mit Geisteszustände beschäftigt. Und deshalb ist interessant, was hier noch steht. Dazkenim, Balatosvot, Kitiena Leish, wenn ein Mann haben wird, zwei Frauen, sagt er so. Lekach. Erstens zitiert er hier Rabbi Tarfon aus Pirkei Avot. Ich glaube, es ist Rabbi Tarfon, der lehrt, Mitzvah goreret Mitzvah. Eine Mitzvah bringt in ihrem Sog eine andere Mitzvah. Und Avera goreret Avera. Eine Sünde bringt in ihrem Sog eine andere Sünde mit. Was interessant ist, ist, wie das hier dargestellt wird. Denn was ist hier die Avera, die eine Avera, die eine andere mitbringt? Er wird ja diese Yefator heiraten. Das ist die Avera. Ich betone hier, die Tora sagt nicht, dass es eine Avera ist. Die Tora sagt, okay, du machst das, dann steht es unter diesem Gesetz. Aber Dazkenim liest zwischen den Zeilen, dass die Tora das nicht mag. Die Tora hat es gerade erlaubt, weil es nicht anders ging. Aber so soll es nicht sein. Und das nennt Dazkenim eine Avera, eine Sünde, die in ihrem Sog eine andere Sünde bringt. Was wird, wie bringt eine Sünde die andere? Sagt er so. Er wird ihr Vater heiraten. Vermutlich hat er schon eine Frau. Oder wenn er sie noch nicht hat, dann wird er sagen, das ist die Frau, die so eine Topmodel, die ich jetzt genommen habe. Aber ich brauche doch ein jiddisches Schiddach für. Jiches soll es geben, ja, soll irgendwie schön sein, und heiratet er noch eine andere. Und was geschieht dann? Tiena wir zwei Frauen haben, um Meriva, doch betonen, es wird Ärger, es wird Streit in seinem Haushalt geben. Velo nicht nur das, achat. Du wirst die eine hassen. Und mach die Wachara, was steht nachher, weil ich bin zu Remorir, wird ein Kind haben, der widerspenstig ist, der total widerspenstig. Also es geht echt. Er stiehlt und er sauft und er frisst und ich weiß noch was, ja, und sagt er, aha, was ist der Ben zu Ero Morir und der Yifat Toar? David Amelech hatte eine Frau, die Tochter eines Königs war. Wir kennen, also sorry, er hatte zwei Frauen, die Töchter eines Königs waren, die Töchter von Könige waren. Die eine war Michal, ja. Die Michal war in einem gewissen Sinne seine erste Frau. Ich sage in einem gewissen Sinne, weil es dort, die ganze Geschichte ist sehr komplex. Aber die war die Tochter von Shaul. Aber er hat auch eine andere Prinzessin geheiratet, die Tochter von Talmai HaMelech. Und dieser Talmai ist nicht Ptolemäus vom hellenischen Umkreis, der ein Jahrtausend später, mehr als ein Jahrtausend später lebte, sondern war Talmai, ich glaube, Melech Geschur war es, der König von Geschur. Und er war nicht jüdisch. Und die anderen, Chazal, sagen, wie kann es sein, dass er sie geheiratet hat? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat sie ein Gio gemacht oder ohne Gio. Wenn es ohne Gio ist, sagt die Gemara, und das ist, was die Gemara sagt, ohne Gio, sie waren ihr Vater. Er hat sie im Krieg als Beute genommen, die Prinzessin gegen zum König. Das ist irgendwie selbstverständlich. Er hat sie dann geheiratet. Wer waren die Kinder von dieser Frau? Wir kennen zwei Kinder, eine Tochter, die angeblich noch vom ersten Mann stammt. Das ist die Tamar. Und ihr Halbbruder, der sich sehr um ihr kümmert, der ein Sohn von David ist. Und das ist, ja, das ist der Abschalom, der dann einen Aufstand gegen David geführt hat. Warum hat er einen Aufstand geführt? Weil ein Halbbruder von Abschalom hat die Tamar vergewaltigt und David hat nichts unternommen, um ihn zu bestrafen. Also, aber das war Nefatoa und die Geschichte von seinem Sohn ist eigentlich Ben Zorer Umore. Er ist der, der sich gegen den Vater gerichtet hat. Sheken Matzimu mit David. Das ist, was Sie bei David sehen. Shelefi Shelakach Bat Talmai Melech Geshur. Wenn die Tochter von Talmai Melech Geshur genommen hat, Bezatola Milchama, als sie den Krieg zog, Yatzam Imenu, Avshalom, Shebikesh Logo, was hat Avshalom gemacht? Er wollte den David umbringen. Vishachavim Nashav, er hat mit den Frauen Davids auch geschlafen, hat sie vergewaltigt. Weil Yadone Hergu Kamar Revavot mit Israel, ein Bürgerkrieg fand statt und zigtausende sind umgekommen. Ja. Das ist jetzt, also was sagt da Tzkenim? Wir haben ein Vorbild von einem Menschen, der bei dem das tatsächlich geschehen ist. Er hat eine Yefator geheiratet und bei David überspringen wir den Zwischenschritt. Ein Mensch, der mehrere Frauen haben wird, die eine wird oder wird die eine hassen. Aber für das Kannibalat ist es kein Problem, weil die drei Parshiot, wie Rashi das auch schon ausgelegt hat, fließen ineinander. Jemand wird eine Yefator heiraten, er wird sie dann nicht mehr mögen und er wird ein Kind von ihr haben, das den Vater nicht mag und ganz gefährliche Dinge tut. Und das ist, was bei David geschieht. Also er verbindet das, aber für das Kannibalat ist es, gibt es eine Logik darin. Wenn man zwei Frauen hat, dann schafft man einfach Streit zu Hause. Das ist, er sieht darin überhaupt eine Abneigung, eine Abneigung der Polygynie. Wir haben auch diesbezüglich einen anderen biblischen Vorbild. Und den finden wir hier. Orachaim sagt, und das ist schon im Midrasch, Vaya ben Abachor Lasnia, der Erstgeborene, wird der gehassten oder weniger geliebten sein, sagte Amara Katuv Bederach Vadait. Die Tora sagte das ausdrücklich klar. Das Kind der weniger geliebten Frau, das wird das erstgeborene Kind sein. Al Derech Omro Vaya Hashem Kisnua Lea, Ki Hashem Yireh Benishbere Lev Lesumcham. Orachaim hat in einem kurzen Satz viel, 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 viel gesagt und nicht deutlich. Man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Er sagt, schau mal, was geschehen ist mit Lea. Lea, ja, Lea war die weniger Geliebte. Rachel war die Geliebte. Und wer hatte den Erstgeborenen? Lea. Warum? Ki Hashem yireh benishbere lev lesumcham. Der liebe Gott sieht, wer zerbrochenes Herzen ist. Und möchte sich stärken. Und deshalb wird es so sein, dass die Person, die eben weniger geliebt ist, die davon leidet, dass diese Person einen Vorteil bekommen wird. In diesem Fall den Erstgeborenen. Sie wird die Mutter des Erstgeborenen sein. Im Fall von Lea war das ziemlich extrem. Sie hatte sechs Kinder, Rachel nur zwei. Ochaim inter alia, zwischen den Zeilen, sagt uns auch, vielleicht sind Rachel und Lea ein Vorbild von Kitiena Leish den Hashim. Und das sagt auch ein Midrash, habe ich den hier markiert. Ah, hier hatte ich ein Ramban, was ich jetzt früher gesagt habe, über warum wir von Snua und Auwa sprechen. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich den Midrash hatte. Also Sie glauben mir einfach, ich habe es gesehen. Der Midrash sagt tatsächlich, Ahuva und Snua, das sind Rachel und Lea. Heißt das dann, dass diese Mitzvah sich auf Jakob bezieht? Nein, eigentlich nicht. Sondern sie bezieht sich auf den Leser, der die Geschichte von Bereshit kennt. Das heißt, wer das liest, der denkt an Jakob, Rachel und Lea. Natürlich können wir, es gibt eine Meinung in den Rishonim, die ziemlich weit verbreitet ist, basiert auf einer Auslegung des Talmuds, dass die Avot die Mitzvot erfüllten. Und dann kann man tolle midrashische Dinge tun, wie zum Beispiel fragen, naja, wenn Jakob auch die Mitzvot erfüllte, wie kommt es, dass er diese Mitzvot nicht erfüllt hat? Ja? Wie hat er sie nicht erfüllt? Er hat Josef ausdrücklich als die Bechora gegeben. Es heißt, er sagte, ich habe dir gegeben, Shechem achad al achecha, asher lakachti miyad amori becharbi uvekashti. Das ist ein schwerer Vers, ich möchte ihn jetzt nicht übersetzen, weil man ihn auf viele Arten übersetzen kann und das sollen wir tun, wenn wir jene Parasha lernen. Aber das wird von verschiedenen Kommentaren so verstanden, dass Jakob ihm, in der Tora heißt es, der Erstgeborene kriegt eine Doppelportion bei der ursprünglichen Erbschaft. Und Jakob hat das dem Josef gegeben. Auch, dass er seine zwei Söhne zum Status von Schwatim erhoben hat. Ephraim und Manasseh Liheim, sie sind wie meine Kinder, sagt Jakob. Und das heißt eigentlich, dass Reuven die Bechora haben soll, dass Josef sie hat. Und wieso hat Jakob das nicht gemacht? Eine tolle midrashische Frage, die wir hier stellen können. Es gibt auch midrashische Antworten. Das war in Ägypten, das war in Chutzlaretz. Die Avot haben das nur in Eretz Israel gemacht. Das erklärt auch, wie Jakob zwei Schwestern heiraten konnte. Tatsächlich ist die Rachel kurz nach dem Einzug ins Heilige Land verstorben. Also es gibt alle Arten midrashische Antworten. Was wichtig für uns ist, weil der Titel unserer Reihe noch immer die Parascha literarisch betrachtet heißt, ist, dass der Leser hier, das will auch der Midrash, direkt an Jakob und seine Frauen denken soll. Und das heißt auch, dass Snoah nicht zwingend gehasst ist. Jakob hasste die Lea nicht. Sondern es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, eine relative Sache. Es gibt auch noch eine außergewöhnliche Auslegung, die muss ich teilen. Die ist von Balaturim. Das ist von Rabbi Yaakov Balaturim. Er sagt Folgendes. Erstens sagt er etwas Ähnliches wie Dat Kenim, Shtei Nashim, Achat Ahuva Achat Zonah, jemand wird zwei Frauen haben, Marbe Nashim, Marbe Kshafim. Also es wird Undinge geschehen, wenn man verschiedene Frauen hat. Ja? Und die werden das tun, sagt er, es gibt eine Mama Chazal, Marbe Nashim, Marbe Kshafim, wer viele Frauen hat, hat auch viel Zauberei zu Hause. Wie interpretiert der Tur das? Lomar lacht dir zu sagen, Kevan Sheish Lo Shtei Nashim, wenn er zwei Frauen hat. Ha'achat Oseh Bichshafeh, Kedish Yisneh Shniah. Es gibt einen Wettbewerb zwischen den zwei Rivalen. Die eine will, dass die andere gehasst ist. Natürlich kommt Streit, was hier der Dat Kenim Baal HaTosfot sagte. Tiene lo shtei nashim umriva betoch beto. Wie kommt das, dass zu Hause so Streit kommt? Die Antwort ist, weil die machen doch, die organisieren das doch. Jeder fühlt sich bedrängt und bedroht und muss etwas unternehmen, um einen besseren Status zu haben. Und so versucht sie, die andere zu untergraben. Und es kommt Streit zu Hause. Dann aber gibt er noch eine andere, nicht einmal midrashische, sondern symbolische Interpretation, die nach etwas Phänomenales ist. Es heißt so, Kitiana leishte nashim, achat uva vachat snua. Wir zwei Frauen haben eine geliebt und eine senua gehasst. Und beide werden Kinder haben. Weil ja Ben Abchor, der erstgeborene Sohn, wird sein, Lasnia, der Gehassten. Da gibt es ein Yud statt ein Vav. Sie sehen hier, Senua, Senia. Was sollen wir hier als Hinweis finden? Auf typisch hochmidrashische Art von Balaturim, der mit einem Buchstabe eine ganze Lehre bringt, sagt er, Lasnia, Otsiot, Linzier, die Hochheben sagt so, Lomarlach in ihre Ehe oder in, ja, die Pasul sind, das war die erste Erklärung, Midrash Doresh, der Midrash legt es aus, Leish, sagt Kadosh Baruch Hu. Sagt er, der Mann ist Gott, Ahuva sind die Geliebte. Achtung, schaut mal, was hier gesagt ist. Also die erste Erklärung ist, er verbindet das mit der Gemara in Yevamot, sagt er, Nesi'ea, das Jud von Nisuin, von Ehe. Aber dann sagt er, der Mann hier ist Gott, natürlich metaphorisch. Ahuva Elo Akum, die Geliebte, das sind die Völker der Welt. Snua Elo Israel, die Gehassten sind Israel. Wow, was ist hier los? Sagt er so, warum Ahuva Elo Akum? Shemar Panim. Gott zeigt, gibt denen, lässt sie florieren. Snua Elo Israel, die Gehassten sind die Bnei Israel. Shemastir Panim, sie sind gerade jetzt im Exil. Der Bala Turim schreibt, sein Vater musste flüchten. Ich weiß nicht, ob er schon geboren war oder nicht. Sein Vater ist geflüchtet, als der Rebbe des Vaters, der Maramas Rottenburg, gekidnappt wurde für Lösegeld. Er ist auch in Gefangenschaft verstorben. Das heißt, der Bala Turim wusste was von Antisemitismus. Er wusste was von erfolgreichen christlichen Prinzen und anderen Adligen, die extreme Judenhass zeigen. Er wusste was von christlichen Gesellschaften, die Juden das Leben sauer machen. Also sein Vater flüchtet nach Spanien. Nochmals, ich weiß nicht, ob er schon geboren war. Ich müsste das nachschauen. Ist nicht so gewaltig komplex. Heutzutage ist es eine Google-Suche. Und wie heißt das? Er wusste was davon und er gibt uns hier eine Antwort auf eine interessante Frage. Er sagt, wie kommt es, dass die Nichtjuden so jetzt, das geht denen so gut? Sagt er, Shemar Elem Panim, Gott zeigt denen ein schönes Antlitz und in Israel sind es der Panim. Und was will er damit sagen? Bala Turim fasst sich kurz, man muss immer ein bisschen auslegen. Und die Auslegung ist die folgende. Ja, sagte, die Gehasste, das Kind der Gehasste, das ist am Israel. Im nächsten Pasuk, Israel verliert seinen Status nicht. Auch wenn es Israel schlecht geht, auch im tiefen Mittelalter, mit dem schrecklichen Antisemitismus, inmitten des Exils, ja, hört die Beziehung, hört den Status Bnei Bechori Israel nicht auf. Es ist faszinierend, wie Bala Turim das hier ausgelegt hat. Ich müsste dafür einen ganzen Shiur geben. Ich habe gerade einen Shiur von einem Bekannten, einem älteren Freund, Rabbiner Dr. David Berger, gehört zu Jeschaja Nun Gimel. Jeschaja Nun Gimel, das ist ja dieser bekannte Kapitel, Missionären lieben ihn sehr zu erwähnen. Es ist ein schwieriges Kapitel, das allerdings sehr tief von vielen jüdischen Quellen ausgelegt wird. Und das ist Quellen, die schon viel älter sind als jüdisch-christliche Polemik. Interessant ist in dieser Hinsicht, Bala Turim, der über Am Israel als Snuim spricht, Gehassten, als die Götzen dienen, als Ahuvim. Und er meint damit, auch wenn es schlecht geht, wer ist Ben Abachor? Am Israel bleibt Ben Abachor, Ben Abachor Israel. Er meint natürlich nicht, dass wir Snuim bleiben, Gott behüte, sondern dass auch im tiefsten Tiefpunkt zwischen Am Israel und Gott, wie noch immer, Banim Bechorim sind von Gott, wir sind das erstgeborene Kind Gottes sozusagen, wie Gott das sagt und wie Moschee es dem Pharao sagt, Banim Bechori Israel. Rabbiner Jonathan Sacks sagt bezüglich dieser Parasha auch etwas Gewaltiges, absolut Prächtiges. Wenn wir 3 Schritte zurückgehen, und diesen Mamar Chazal erwähnen, den ich erwähnt habe, nämlich En Mikra Yotze Midei Pshuto. dass auch wenn wir all diese Auslegungen haben, der Vers noch immer auf dem einfachen Niveau doch von auf dem direkten, auf der ersten Bedeutungsschicht von zerbrechlichen emotionellen Beziehungen in einer Familie spricht. Und übrigens, die erste Auslegung von Balaturim, die Auslegung von Daatskenim und die Auslegung von Rashi widersprechen dem nicht. Er zitiert diesbezüglich sogar Rashi. Ja? Also es fängt an mit der nicht Liebe, sondern mit wie heißt das, Begierde, Lust. Auf Englisch sagt man Infatuation. Ich weiß nicht, wie man das genau auf Deutsch übersetzt. Wenn jemand sich melden möchte, höre ich gerne. Sonst bleibt es bei Infatuation. Und wie heißt das? Und sagt er, was wir hier haben, ist eine interessante Bemerkung. Eine der tiefsten Emotionen, die wir haben, vielleicht die tiefste Emotion, die von der Tora sehr hochgespielt wird und wiederholt so, ist Liebe. Man soll Gott lieben. Man soll den Nächsten lieben. Der zum Judentum übergetreten ist oder nach meinen Traditionen sogar bereits im Prozess ist, soll man lieben. Liebe ist eine gewaltige Sache. Als der Jakob 7 Jahre für das Recht, Rachel zu heiraten, arbeitete, war es für ihn wie in einem Nu vorbei. So groß war seine Liebe und so sehr wollte er mit Rachel heiraten. Liebe ist eine Ki Azaka Mavet Ahava, die Liebe je nachdem, man kann sagen, es ist stark wie der Tod. Ja, das ist die stärksten Emotionen, die wir im Leben überhaupt kennen. Und hier ist das Paradox. Einerseits führt uns Liebe zu gewaltigen Dingen und andererseits kann Liebe manchmal auch die destruktivste Kraft sein. Kitiyena ein Mann wird 2 Frauen haben, aha. Es gibt ja Liebe, die eine Person vor eine andere Person in einem Haushalt zieht. Dann kommen wir, wie Rashi das auslegt, zu zerbrechlichen Situationen. Rav Sachs bemerkt übrigens, man muss nicht einmal warten, bis wir beim Ben Zohar Morir sind, dass er überhaupt jetzt versucht, um das erstgeborene Recht auf dem Sohn der Geliebten zu übertragen, ist auch so ein Unding. Was sind die Kinder schuld? Das sind alles Kinder des gleichen Vaters. Ja? Und da sehen wir, wie der Haushalt auseinanderfällt. Er fällt auseinander, weil diese Art Liebe eine problematische Liebe ist. Und was bringt uns die Rettung gegen destruktive Liebe? Und es gibt viele Formen von destruktiver Liebe. Wir im Judentum sind nicht der Meinung, dass Liebe die Antwort stärker ist als alles, dass Liebe die Antwort auf alles ist. Umgekehrt. Wir haben auch mit dem Gehirn unser Ehepartner zu suchen. Ja? Dass es eine erlaubte Ehe ist, eine erwünschte Ehe. Also der Kopf muss reinkommen. Wie kommt der Kopf rein? Mit dem Gesetz. Mit Mishpat. Ja? Also was ist die Heilung des Problems der destruktiven Liebe? Ausdrückliche Verbote, ausdrückliche Mitzvot. Lo yuchale vakeret ben ahuva ben asnua. Er darf und kann nicht ein anderes Kind als Bechor ernennen, ja? Sondern das sind alle seine Kinder. Naja, dann ist das erstgeborene Kind sein erstgeborener Punkt aus. Für Rav Sachs ist deshalb der Hinweis, den ich aus dem Midrash, den ich nicht gezeigt habe, zitierte, aus dem Midrash, der meiner Behauptung nach eigentlich zwischen den Zeilen von Or HaChaim zitiert wird, dass wir direkt an Jakob denkt, ein sehr wichtiger Hinweis. Denn Chazale lehren aus der Geschichte von Jakob, dass ein Mensch keine Differenzen zwischen seinen Kindern machen soll. Man soll sich bemühen, dass Harmonie in der Familie herrscht und dafür soll man nicht eine größere Erbschaft einem Kind als einem anderen Kind geben. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn die Tora wünscht aber, dass der Bechor eine Doppelportion haben soll. auch wenn die Gesellschaft noch viel patriarchaler war als heute, galt, dass die Frauen eigentlich nach ihren Ehemännern gehen und Erben waren die Jungs. Und das ist noch immer der Din Torah, das ändert sich nicht. Allerdings haben wir Jahrhunderte Jurisprudenz, wo die Gdolei Israel Menschen dazu versuchen zu bewegen, dass sie einen halachisch bindenden Testament machen sollen, in dem sie auch die Mädchen berücksichtigen. Chazal haben schon die Takanot gemacht, dass zuerst die Bedürfnisse der Mädchen kommen, damit sie heiraten können, bevor irgendeine Erbe verteilt wird unter den Söhnen. Und dann erscheint im Mittelalter irgendwann ein sogenannter Shtar Chatzisachar, dass eine Tochter die Hälfte bekommen soll von einem Sohn. Das war damals fortschrittlich und passend. Und heutzutage schreiben Poskim entsprechend, man soll Folgendes tun: Man darf nicht Oker Din Torah sein, man darf nicht den Din Torah entwurzeln. Das heißt, es muss irgendetwas bleiben, das dann nach dem Din Torah verteilt wird. Aber es darf eine Kleinigkeit sein, sagen wir mal ein paar tausend Euro. Und alles andere soll man versuchen, eigentlich gleichmäßig, ohne jemanden vorzuziehen, unter den allen Kindern zu verteilen. Nehmen wir mal einen glücklichen Fall. Ist das, also insbesondere jetzt in einer ökonomischen Krise werden wir uns nicht vorgaukeln, dass alle Menschen das haben. Aber sagen wir mal, eine verrückte Zahl, jemand hat 10 Millionen Euro und vererbt die 10 Millionen Euro an seine 5 Kinder, 2 Millionen pro Kind. Dann soll man sich halt, ich weiß was, für 10 Millionen Euro kann man etwas Größeres nehmen, dann nehmen wir mal 100.000 Euro, soll man nach dem Torah verteilen. Und 9.900.000 Euro kann man dann gleichmäßig verteilen. Das wäre so ein bisschen die Idee. Was ist, wenn jemand nur 10.000 Euro überlässt? Dann passt man die Zahlen an, aber die Gedanke bleibt. Ja, man will weitgehend eigentlich alle gleich behandeln und man will noch immer den Torah berücksichtigen, aber symbolisch eigentlich. Soweit möglich wollen wir eben keine Differenzen zwischen den Kindern. Das kommt eigentlich aus verschiedenen Stellen der Tora, einschließlich, was wir jetzt gesehen haben. So, der Schuh ging ein bisschen länger, als ich dachte, aber allerdings hoffe ich, dass er interessant war. Es gibt ganz, ganz viel zum Denken und insbesondere möchte ich dann mit dem Folgenden schließen. Es gibt ein Minhag, dass Menschen, wenn sie 50 Jahre alt werden, dass sie ein Testament schreiben sollen. Man ist ein Jovel alt, das ist die Zeit, um sich sein Testament zu schreiben. Die Gedanke ist sehr einfach, wenn man noch gesund ist, wenn man noch längst nicht an Tod denkt, dann soll man diese Dinge tun. Und dann soll man sie regelmäßig revidieren, damit sie gültig bleiben, damit sie der Realität entsprechen. Ja? Menschen kaufen und verkaufen Immobilien oder ich weiß, was geschehen kann. Es geschehen guten Dingen oder manchmal nicht so guten Dingen, die alles das beeinflussen. Man soll schon sorgen, dass das alles up to date ist. Aber beim Jovel, im Alter vom Jovel ist die Zeit, wenn man damit anfangen soll, sich zu beschäftigen. Das wird auch als Sgula für ein langes Leben betrachtet. So. Damit ist mein Shiur zu Ende und ich danke für die Aufmerksamkeit. Wünsche allen ein echt langes Leben mit viel Naches zu Hause. Alle, die schon Kinder haben, dass dort immer Einheit, Harmonie herrscht und die anderen, die auf einem Schiduch hoffen, dass auch ihre Wünsche demnächst erfüllt werden. Also für allen viele Brachot. Yashar Koach für die Aufmerksamkeit.